Stellt euch vor, ein junges Ehepaar erwartet Nachwuchs. Wenn eine Familie Nachwuchs erwartet, dann ist das immer Grund zur Freude. Und so ein Kind, das wird von Anfang an, schon bevor es auf der Welt ist, Liebe und Zuwendung der Eltern erfahren. Wenn es eine gesunde Situation ist. Es wird das Zimmer eingerichtet, allen Verwandten und Freunden wird davon berichtet, es gibt eine Babyparty, es werden Fotos rumgezeigt, Klamotten werden gekauft und sobald das Kind da ist, wird es allen erzählt und rumgeschickt und alle freuen sich mit. So ein Kind erfährt von Anfang an bei der Geburt eine unfassbar liebevolle Zuwendung. Angenommen, dieses Kind stirbt 50 Jahre später. Dann wird es auch dort als erwachsene Person unglaublich viel liebevolle Zuwendung von den Eltern erfahren. Im hohen Alter tragen sie das Kind zu Grab. Sie veranstalten eine wunderschöne Beerdigung. Großer Aufwand, viele Kosten, herzliche Beiträge, rührende Worte, Tränen, schöne Erinnerungen, die gemacht sind. Wenn ein Kind am Anfang und am Ende seines Lebens so viel Zuwendung und Liebe erfährt, wie werden dann wohl die 50 Jahre dazwischen aussehen? Man müsste erwarten, dass auch diese 50 Jahre von den Eltern voller Liebe und Zuwendung geprägt sein müssten, oder? Bei Gott denken wir aber manchmal anders. Am Anfang ist Gnade, am Ende ist Gnade und mittendrin. Merkt euch mal das Beispiel. Wir kommen da gleich nochmal zurück. Ich habe vor kurzem den ersten Petrusbrief sehr intensiv gelesen und mir ist aufgefallen, dass ein Wort immer wieder auftaucht und das ist das Wort Gnade. 13 Mal taucht im ersten Petrusbrief, das ist ein Buch im Neuen Testament, das Wort Gnade auf. Zweimal als Verb, begnadigt. Und was ich vorhabe, ist heute Morgen einmal kurz im Schnelldurchlauf durch diesen wunderbaren Brief zu gehen und zu gucken, wo steht das Wort, was heißt das und was hat das mit uns zu tun. Ja, was heißt Gnade überhaupt? Das Wort Gnade finden wir auf vielen, vielen Seiten der Bibel. Besonders oft in den Psalmen, viel in den neutestamentlichen Briefen. Also markiert das mal, wenn man damit mal anfängt, man kommt gar nicht mehr zum Aufhören, weil es so oft auftaucht. Und die eindrücklichste Erklärung für das Wort Gnade, die ich gehört habe, die habe ich, glaube ich, als Kind mal aufgeschnappt, das war, dass es jemand mit einem unverdienten Geschenk verglichen hat. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist ja sehr ähnlich wie Barmherzigkeit. Gnade, Barmherzigkeit. Der Unterschied zu Barmherzigkeit ist, dass Barmherzigkeit eine Person bekommt, die wirklich Hilfe braucht. Da ist jemand in Not und dann ist jemand barmherzig in dem Sinne, dass er eingreift und hilft. Gnade betont aber den Aspekt, dass ich diese Hilfe gar nicht verdient habe. Wir kennen ja diesen Spruch, Gnade vor Recht. Da haben wir nochmal Gnade vor rechts, wie sagt man, ergehen lassen. So ist es richtig. Deswegen habe ich das mal so definiert. Gnade würde ich bezeichnen als eine unverdiente und eine liebevolle Zuwendung Gottes. Also wenn ich von Gnade rede, habe das im Hinterkopf, eine unverdiente, liebevolle Zuwendung Gottes. Und Petrus schreibt einer Gemeinde, die in einer herausfordernden Situation steckt. Sie stehen unter Druck. Es gibt Gegenwind, Leute sind gegen sie und ermutigt sie mit diesem Brief, indem er ganz, ganz viel auf genau diese Gnade hinweist. Denn er spricht hier von dem Gott aller Gnade. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Wir glauben an den Gott aller Gnade. So stellt Petrus ihn vor. Der Gott aller Gnade heißt, dass alle Gnade von ihm kommt. Dass er voller Gnade ist und dass er gerne schenkt. Und in diesem einen Vers, ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich merke es sehr klein, da stecken schon drei Aspekte der Gnade drin, die wir uns heute angucken wollen. Es heißt, der Gott aller Gnade hat euch berufen. Da ist etwas in der Vergangenheit passiert. Er hat bereits Gnade in der Vergangenheit gezeigt. Und zwar hat er uns berufen zu einer ewigen Herrlichkeit, zu einer Gnade, die in der Zukunft liegt, eine Gnade, die noch kommt. Und wir lesen auch von Gnade in der Gegenwart. Er wird uns jetzt schon zubereiten, festigen, stärken und gründen. Gott ist ein Gott, der sich liebevoll, unverdientermaßen Menschen zuwendet und das zu allen Zeiten unseres Lebens, vom Anfang bis zum Ende und in der Gegenwart. Am liebsten würde ich heute Morgen alle Stellen mit euch durchgehen, aus dem 1. Petrusbrief, aber das schaffen wir gar nicht, sonst kommen wir nicht mehr zur Taufe. Deswegen werde ich ein paar Stellen mit euch angucken. Ich stelle fest im 1. Petrusbrief, dass Gottes Gnade in der Vergangenheit sichtbar geworden ist. 1, Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Da ist eine Gnade, die ist bereits zuteil geworden. Das ist in der Vergangenheit passiert. Die Propheten haben im Alten Testament gesucht und überlegt und gegrübelt, Mensch, wie könnte das aussehen? Wer wird der Messias sein? Wie wird Rettung möglich sein? Und wir heutzutage, wir dürfen es wissen. Ihr bezeugt es heute mit eurer Taufe. Ihr habt Rettung gefunden in Jesus Christus und er hat seine Gnade in eurer Vergangenheit vor kurzem oder schon vor ein paar Jahren gezeigt. Er hat seine Gnade in der Vergangenheit am Kreuz gezeigt. Das bezeugen wir in der Taufe. Er ist der Retter. Er ist der Herr, der voller Liebe ans Kreuz ging und sich geopfert hat. Er befreit von Schuld. Seine Gnade ist jedem zuteil geworden, der Jesus im Glauben angenommen hat. Und ich will uns ermutigen, staune über Gnade. Über das, was passiert ist, sollten wir als Christen regelmäßig ins Staunen versetzt werden, weil das unbeschreiblich ist. Als Kinder Gottes sollten wir uns Zeit nehmen, immer und immer wieder zurückzuschauen zum Kreuz und zu sagen, wow, das hat unser Herr Jesus getan. Stell dir vor, du lebst in einer wunderschönen Bergregion. Traumhafte Landschaft. Und jeden Morgen wachst du auf und siehst ein wunderschönes Panorama. Klare Bergseen, tiefe Täler, wunderschöne, majestätische Berge. Am Anfang bist du hin und weg, du bist begeistert und kannst den Blick kaum abwenden von dieser Schönheit, die dich umgibt. Aber nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, ist es halt der Berg, den man immer sieht. Ist es halt, ja, die schöne Natur, ist ganz nett hier. Und jedes Mal, wenn dich jemand besuchen kommt, erinnert dich die Person daran, wie schön du es eigentlich hast. Und versetzt dich wieder neu ins Staunen. Da war ja was. Und vielleicht ist der 1. Petrusbrief, wo es so viel um die Gnade Gottes geht und die Zeugnisse von unseren 6 Leuten hier vorne, vielleicht ist das so eine Erinnerung für dich, neu zu staunen über das, was passiert ist in deinem Leben. Jesus Christus hat alles gegeben, um dich neu zu machen. Darüber dürfen wir staunen. Und das Schöne ist, Gnade hört hier nicht auf. Petrus schreibt auch in 2 Versen von einer Gnade, die in der Zukunft auf uns wartet. Wir waren eben bei 1, Vers 10. Wir gehen jetzt mal 3 Verse weiter. Und da schreibt er, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das fand ich sehr spannend, als ich das so hintereinander entdeckt habe. Erst steht da, Gnade ist zuteil geworden, ihr habt etwas erfahren, die liebevolle Zuwendung Gottes, aber sie wird euch auch noch zuteil werden. Beides gehört dazu. Sie wird uns zuteil werden, wir werden die Gnade Gottes in Zukunft erleben, in der Offenbarung Jesu Christi. Ich glaube, damit ist die Wiederkunft gemeint. Jesus kommt wieder, um alle Gläubigen abzuholen. Um seine Gemeinde für immer und ewig zu sich ins Paradies zu holen. Das ist eine Gnade, die steht noch aus. Und das darf uns Mut machen, deswegen lade ich dich ein, freu dich auf Gnade. Freu dich auf das, was da kommt. Dieser Blick nach vorne, der darf Mut und Hoffnung schenken. Ich liebe ja Geburtstage. Besonders, wenn ich selber Geburtstag habe, das mag ich sehr gerne. Und das mochte ich als Kind schon gerne. Ich erinnere mich, wie ich eines Abends vor meinem Geburtstag überhaupt nicht schlafen konnte. Ich lag im Bett und habe mich hin und her gewälzt und habe gedacht, boah, was wird's geben? Was werde ich kriegen? Und ich wusste ganz genau, Mama und Papa sind gerade schon im Wohnzimmer und bereiten alles vor. Die schmücken, die holen schon die Geschenke aus dem Versteck raus, die ich vorher nicht finden konnte. Und so, weiß ich, an diesem Abend bin ich aufgestanden, ich habe durchs Schlüsselloch geguckt und ich habe eben versucht, was zu sehen, was da passiert. Ich konnte nicht so viel entdecken, deswegen bin ich rausgegangen. Ja, ich muss nochmal aufs Klo. Ja, nochmal aufs Klo. Und Bauchschmerzen hat man auf einmal auch noch an so einem Abend vor dem Geburtstag. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin total aufgeregt vor Geburtstagen. Besonders als Kind, jetzt ist das ein bisschen weniger. Warum sind wir nicht so aufgeregt auf den Himmel? Warum ist unsere Vorfreude nicht so groß auf das, was uns am Ende erwartet? Leute, Jesus wird wiederkommen, um uns für immer und ewig abzuholen. Wie wird das sein? Wie wird das aussehen? Wer ist alles dabei? Was werden wir alles erfahren? Das muss ja herrlich sein. Lasst uns als Christen wieder freuen und wirklich fröhlich durchs Leben laufen, weil da uns was Wunderschönes erwartet. Lass uns wieder aufgeregt sein, wie das kleine Kind durch den Türspalt schielt, um einen Blick zu erhaschen und sich auf das zu freuen, was vor uns liegt. Das macht Hoffnung und das macht Mut im Hier und Heute. Uns erwartet eine wunderschöne Zukunft. Das Spannende ist, Vergangenheitsgnade und Zukunftsgnade hatte ich schon immer auf dem Schirm. Also das betonen wir sehr oft in unseren christlichen Kreisen. Da reden wir viel drüber. Und tatsächlich ist es ja so, dass es kaum ein Symbol gibt, was die Gnade Gottes besser zum Ausdruck bringt als das Kreuz und als der Himmel. Der leidende Retter, Jesus Christus, der sein Leben gibt für dich, das ist pure Gnade. Der Vater, der im Himmel mit offenen Armen wartet und auch wenn du im Leben dich alles richtig gemacht hast, voller Liebe und Gnade auf dich wartet und dich ewig beschenken will. Es gibt keine größeren Symbole, die Gnade beschreiben und erklären. Das Interessante im Petrusbrief ist aber, dass die allermeisten Bibelstellen von Gnade in der Gegenwart reden. Die meisten Stellen, ich blende die auch gleich ein, reden davon, dass schon jetzt Gnade in einem unfassbaren Ausmaß da ist. Und das wollen wir uns mal anschauen. Es gibt Gnade in der Gegenwart. Und hier sind wir wieder am Anfang der Predigt bei den liebevollen Eltern. Wenn ein Kind am Anfang seines Lebens eine liebevolle Zuwendung erfährt und am Ende des Lebens eine liebevolle Zuwendung erfährt, da müssen wir erwarten, dass auch das gesamte Leben voller liebevoller Zuwendung der Eltern ist, oder? Und der erste Petrusbrief macht klar, bei Gott ist es genauso. Er ist der Gott aller Gnade. Wir haben Gnade in der Gegenwart. Ich will mal zwei Verse mit euch angucken, die so ganz grundsätzlich was aussagen über die Gnade im Hier und Jetzt und zwei Verse, die das so ein bisschen genauer beschreiben. Mit diesem Vers hier hatte ich lange Schwierigkeiten. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das habe ich lange nicht verstanden, weil ich habe doch schon Gnade. Also ich bin doch schon gerettet. Und am Ende komme ich doch in den Himmel, also da ist doch Gnade. Warum soll mir jetzt mehr und mehr Gnade zuteil werden? Wie ist das zu verstehen? Als ich das letzte Mal in meiner Bibel gelesen habe, habe ich mir das hier daneben geschrieben. Wir brauchen mehr Gnade und es gibt noch mehr Gnade. Es ist nicht so, dass du dich taufen lässt und dann ist alles schön und alles gut und alles einfach und du schwebst so durchs Leben hindurch, sondern als Kind Gottes brauchst du Gnade. Du brauchst jeden Tag die liebevolle Zuwendung Gottes. Und dieser Vers sagt mir, es gibt noch mehr und mehr Gnade Gottes. Sie ist nicht zu Ende. Ein wunderschöner Gedanke. Wir können das Leben nicht aus eigener Kraft bewältigen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Das ist so der zweite Vers im ersten Petrusbrief, der direkt davon spricht. Und ganz am Ende in Kapitel 5 finde ich nochmal was ganz Grundsätzliches über die Gnade Gottes. 5 Vers 12, einer der letzten Verse, da schreibt Petrus zum Abschluss, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Ihr steht in Gnade Ihr habt einen Gott, der gerne Gnade schenkt. Das habe ich mir hier markiert. Gott schenkt gerne Gnade. Kinder Gottes sind umgeben von der Gnade Gottes. Alex hat bei uns mal über Römer 5 gepredigt und da heißt es, dass wir durch Jesus Zugang zur Gnade haben. Und er hat so ein schönes Bild benutzt, das ist mir hängen geblieben. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann hast du Zugang zur Gnade. Du machst eine Tür auf und betrittst den Raum der Gnade. Und als Christ lebst du in diesem Raum voller Gnade und egal wohin du dich drehst und wendest, du siehst liebevolle Zuwendung Gottes ohne Ende. Gott schenkt gerne Gnade. Wir brauchen sie und wir dürfen damit rechnen, weil er sich uns gerne zuwendet. Vielleicht fragst du dich, ey, ist ja alles schön und gut, aber warum brauchen wir den Gott aller Gnade? Warum brauchen wir schon jetzt Gnade in der Gegenwart? Könnte man viele Gründe aufführen, zwei habe ich mal mitgebracht. Das eine sind schwere Zeiten. Die Gemeinde, an die Petrus schreibt, die war in einer unfassbar schweren Situation. Die wussten nicht, was sie erwarten wird, ob gleich eine riesengroße Verfolgung ausbrechen wird, ob sie den nächsten Tag noch überstehen werden. Und deswegen ermutigt er sie und sagt, ihr steht in Gnade. Und jeder, der mal schwere Zeiten durchgemacht hat und sich an Gott geklammert hat, der kann davon berichten, wie schön es ist, an einen Gott zu glauben, der schon jetzt Gnade schenkt, der sich schon jetzt im Leid an unsere Seite stellt. Weil schwere Zeiten kommen, dürfen wir wissen und hoffen, dass er da ist und deine Not sieht. Und wir brauchen Gnade, weil wir immer wieder versagen. Also zumindest wir als Christen in Lichtenau. Wir versagen immer wieder. Ich kenne keinen hier, der ohne Sünde ist. Keiner, der nicht mal fällt, der nicht zu kämpfen hat. Ich kenne sogar Momente, wo ich abends im Bett lag und ich hätte heulen können. Mein schlechtes Gewissen hat mich geplagt, weil ich schon wieder was Dummes gesagt habe. Und ich habe schon wieder gedacht, Mann, ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Ich bin schon wieder gefallen. Ich habe schon wieder den kompletten Tag verschwendet. Dabei habe ich mir was ganz anderes vorgenommen. Kennt ihr solche Abende? Ich kenne das zu gut. Und Martin Luther kannte das zu gut. Wir haben gerade Reformationstag gefeiert. Martin Luthers Lösung war vor 500 Jahren, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich mache so viel falsch, dann verprügel ich mich halt selber. Keine gute Idee. Er hat das so lange gemacht, bis er die Gnade Gottes erkannt hat. Und wenn du Versagen kennst in deinem Leben, und wenn du Unzufriedenheit mit dir selber kennst, dann lade ich dich ein, dich an der Gnade Gottes jetzt zu erfreuen und auf ihn zu schauen, der voller Gnade ist. Er hat ja am Kreuz für dich bezahlt und dafür hast du schon nichts geleistet. Er wird dich eines Tages in den Himmel lassen und dich dort mit offenen Armen empfangen und auch dafür hast du nichts geleistet. Keiner hier im Raum wird so ein krasses Leben führen, dass man am Ende sagen kann, boah, der hat sich's aber richtig verdient. Ich kenne niemanden, der so einen Freischein kriegt. Ey, der hat es ja mega gemacht. Wow. Wir alle fallen. Wir haben weder das Kreuz noch den Himmel verdient und trotzdem ist Gott hier gnädig. Und genauso versagen wir im Alltag und trotzdem ist Gott gnädig. Seine Gnade hat kein Ende. Er liebt viel mehr als wir. Er ist viel geduldiger als wir. Er vergibt viel lieber als wir. Seine Gnade ist ein riesiger, weiter und tiefer Ozean, aus dem wir schöpfen dürfen. Meine Gnade und meine Liebe und meine Geduld, die ist im Vergleich dazu oft so ein kleines Fingerhütchen, wo so ein bisschen Wasser drin ist. Aber Gottes Gnade ist so weit und so tief. In Psalm 52, Vers 2 steht, die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da, nicht nur am Anfang. Nicht nur am Ende, sondern den ganzen Tag. Wenn du gerade mit Zweifel zu kämpfen hast, wenn du gerade schwere Tage durchmachst, wenn du krank bist oder wenn du an dir selbst verzweifelst, dann schau auf die Gnade Gottes. Wie sieht die Gnade Gottes ganz konkret aus? Es gibt ein paar Beispiele hier, könnt ihr mal in Ruhe die Stellen aufschreiben und mal selber nachlesen. Finde ich ganz spannend. Zwei habe ich mal rausgenommen. Das eine ist 1. Petrus 4, Vers 10. Das ist einer der Verse, warum ich Gemeinde liebe. Also unbedingt dick markieren. Petrus schreibt hier, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind Haushalter der Gnade Gottes. Wir verwalten Gnade. Und dieses Bild, was hier steckt, finde ich so spannend. Gaben, die man bekommt, also Fähigkeiten, die man so kriegt als Christ, die werden als Gnade bezeichnet. Es ist Gnade, dass Gott jeden Einzelnen, der an Jesus glaubt, mit einer Gabe beschenkt. Jeder hat empfangen, so steht es hier im Text, jeder hat empfangen, wir haben uns Gaben nicht verdient, wir haben es nicht erleistet, erarbeitet, sondern wir haben geschenkt bekommen. Gott schenkt Gaben. Und wir haben die bekommen, damit wir dienen. Nicht, dass wir uns selber groß machen, nicht, dass wir uns auf der Bühne präsentieren und zeigen, wie toll wir sind, sondern dass wir dienen damit. Dazu sind Gaben da. Also Gaben sind Gnaden. Wir empfangen Gnade von Gott, um sie weiterzugeben. Das heißt, wenn du deine Gabe einsetzt im Reich Gottes, dann gibst du Gabe in der Gegenwart weiter. Das ist ein schöner Gedanke. Wenn du deine Gaben zurückhältst, dann hältst du Gnade Gottes zurück, die er für deine Geschwister eigentlich bereit hat. Gott zeigt seine Gnade, indem er uns beschenkt, dass wir einander dienen. Noch ein Gedanke, 5 Vers 10. Hatten wir eben schon, aber lese ich nochmal. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat in der Vergangenheit, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, Zukunft, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Das ist die Gegenwart. Gnade heißt, dass wir schon jetzt mit dem Segen Gottes rechnen dürfen. Dass er uns schon jetzt zurüsten und begleiten will durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Das heißt, dass er schon jetzt unser Leid sieht. Er sagt, ja, liebe Gemeinde, ihr werdet eine kurze Zeit leiden. Das gehört leider zum Leben eines Christen auch dazu. Auch Christen erleben schwere Tage, ja. Aber Gott in seiner Gnade wird euch zubereiten. Er wird euch vorbereiten für herausfordernde Zeiten. Er wird euch festigen und stärken, dass ihr da durchkommt. Und er wird euch gründen, er wird euch fest verwurzeln in ihm, dass ihr nicht umkippt. Er geht da mit euch durch in seiner Gnade. Er gibt dir alles mit, was du für deine Reise und für deine Nachfolge mit Jesus brauchst. Du brauchst nicht perfekte Umstände, du brauchst Gnade. Du brauchst nicht perfekte Umstände in deinem Leben, sondern du brauchst Gnade Gottes. So sagt Paulus es in 2. Korinther 12. Paulus steckt selbst in schweren Umständen und er betet und betet dreimal, dass Gott ihm da irgendwie raushilft. Und dann antwortet Gott ihm, nein, ich nehme dir diese Probleme nicht weg, aber lass dir an meiner Gnade genügen. Du brauchst nicht die perfekten Umstände, du brauchst mich und meine liebevolle Zuwendung, mehr nicht. Das reicht. Und ich glaube, wir sehen die Gnade Gottes in unserem Leben gar nicht mehr. Dieser Raum voller Gnade, in dem wir stehen, wir sehen es nicht, weil wir so sehr auf ein besseres Leben hoffen. Weil wir so sehr auf Gesundheit und auf die perfekten Umstände warten. Aber im Leid, im Hier und Jetzt, zeigt Gott schon seine Gnade. Und deswegen lade ich dich ein, in Gnade zu ruhen. Ruhe in Gnade. Es hört sich vielleicht komisch an oder ungewohnt. Ich finde es einen wunderschönen Ausdruck. Und ich meine nicht, dass wir Gnade als so ein Ruhepolster benutzen können. Ach, Gott vergibt ja eh alles, was wir machen. Dann kann ich ja leben, wie ich will. Wer so denkt, der hat den Gott aller Gnade überhaupt nicht verstanden. Der hat überhaupt nicht begriffen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das ist kein Ruhepolster für faule Christen. Und natürlich ist Gott auch kein Kuscheltier, wo man sich ja einfach alles erlaubt und alles macht, wie man es will. Gott ist immer noch heilig. Gott erzieht uns immer noch. Gott lässt auch Dinge zu. Und er kann immer noch nicht Sünde gutheißen. Er will immer noch, dass Kinder Gottes ihr Bestes geben und ihm kraftvoll und fröhlich nachfolgen. Aber bei all dem dürfen wir in seiner Gnade ruhen. Es wird schwer, wir werden fallen. Aber seine Liebe hört nicht auf. Und seine Treue hört nicht auf. Und seine Vergebung hat kein Ende. Er hört nicht auf zu beschenken. Und das gibt mir wirklich Hoffnung. Da kann ich ruhen in dieser Gnade. So kann ich weitermachen. So kann ich ja noch mehr und noch fröhlicher und noch freier meinem guten Herrn, dem Gott aller Gnade, nachfolgen. Vielleicht sitzt du hier und hast keine Ahnung, wovon ich rede. Ist gar nicht so schlimm. Sonst frag nochmal nach oder komm einfach nochmal wieder. Vielleicht hast du keine Ahnung, wo dieser Gott der Gnade ist und du weißt noch nicht, was das Kreuz bedeutet, was es mit dem Himmel auf sich hat. Ist okay. Ich lade dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Der ist so wunderschön. Und der will frei machen und der will retten. Das habt ihr erfahren. Das bezeugt ihr gleich in eurer Taufe. Hört genau hin, wenn sie gleich erzählen. Und diese ganze Predigt, die ist besonders für euch Täuflinge gedacht, aber die ist auch vor allem für mich gedacht und für euch als Gemeinde. Wir haben Gnade empfangen. Wir sind gerettet durch Jesus Christus. Er hat Großes vollbracht. Wir dürfen staunen über Gnade. Das ist Hammer, was Gott getan hat. Und wir dürfen uns freuen auf eine herrliche Zukunft. Wir dürfen fröhlich nach vorne laufen, weil der Vater mit offenen Armen wartet. Und wir dürfen schon jetzt in der Beziehung mit Gott sein. Wir dürfen schon jetzt umgeben sein von Gnade, beschenkt sein. Er vergibt gerne. Also Ruhe in Gnade. Und lass dich gebrauchen, um diese Gnade weiterzugeben an andere. Eine letzte wichtige Frage. Wie bekomme ich eigentlich diese Gnade? Petrus schreibt ja, sie werde euch mehr und mehr zuteil. Wie passiert das? Ein Vers noch. 2. Petrus 1, Vers 2. Ist jetzt der 2. Petrusbrief, die Fortsetzung. Da schreibt er direkt im 2. Vers was ganz Ähnliches mit einer kleinen Ergänzung. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Gnade bekommen wir nicht, indem wir was leisten, nicht indem wir sie verdienen, sie ist unverdient. Wir bekommen sie in Erkenntnis. Da, wo du Jesus suchst, wo du mit Jesus unterwegs bist, wo du nach ihm Ausschau hältst, wo du über ihn nachdenkst, wo du ihn anbetest, dort wirst du mehr und mehr in Erkenntnis wachsen und durch Erkenntnis kommt immer mehr Gnade in dein Leben. Du siehst mehr Gnade, du erfährst Gnade Gottes. Lass uns alles daran setzen, diesem Jesus zu folgen, auf diesen Gott der Gnade zu schauen. Das verändert, das macht lebensfroh und das macht fest. Amen.